Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Daily Podcast Spezial am Wochenende, sagt Elias Nordmesnik. Der Kurier lädt gemeinsam mit Krone und Profil jede Woche zum Club 3, dem neuen Politik-Talk. Heute zu Gast Ärztekammerpräsident Thomas Sekeresch. Wie er zu einer Impfpflicht steht, ob Kinder geimpft werden sollten und wie er die Rolle der FPÖ in der Pandemie bewertet, hat er Richard Grasel vom Kurier, Eva Linsinger vom Profil und Klaus Herrmann von der Krone beantwortet. Am besten, wir hören gleich rein.
Herr Präsident, was macht die Regierung falsch? Wir haben in Österreich eine Impfquote von rund 60%. Das ist deutlich unter dem Schnitt anderer europäischer Länder, die etwa mit uns vergleichbar sind. Wenn es in dieser Geschwindigkeit weitergeht, ist man erst im nächsten Sommer bei der rund 80% Durchimpfung. Und was machen, gestatten Sie, auch die Hausärzte falsch? Und auch die müssten doch ihre Patienten besser beraten.
Ich glaube, dass wir alle gemeinsam versuchen müssen, die Menschen zu überzeugen, die sich bis jetzt noch nicht haben impfen lassen, die Fragen, Sorgen, Ängste haben. Und da kommt, wie Sie richtig sagen, den Hausärzten eine ganz wichtige Rolle zu, weil das sind die Ärzte des Vertrauens und an die kann man sich wenden, wenn man Sorgen hat. Dann gibt es Fake News, die herumgehen, wie zum Beispiel, man wird impotent von der Impfung oder man kann keine Kinder mehr bekommen. Da spielen die sozialen Medien eine sehr unrühmliche Rolle und ich kann allen versprechen, dass das nicht stimmt.
Aber welche Gruppen müssen jetzt angesprochen werden, damit wir hier zu einer besseren Durchimpfung kommen? Und was sind die Argumente, die aus Ihrer Sicht denn am meisten ziehen bei diesen Gruppen?
Ja, also man muss herausfinden, ob es Gruppen gibt und in welchen Gruppen die Impfung besonders verpönt ist. Und dann muss man gezielt in diese Gruppen gehen und aufklären. Das sind sicherlich die jüngeren Menschen und das sind auch Migrantengruppen zum Beispiel, die die österreichischen Medien nicht so konsumieren. Der Minister hat versucht, in verschiedenen Sprachen hier auf die Menschen einzuwirken. Und das gehört sicherlich verstärkt, weil der Schlüssel, um aus der Pandemie rauszukommen, ist nur die Impfquote.
Und dazu noch einmal nachfragen, migrantische Gruppen, jüngere Gruppen, das gibt es in Dänemark auch, das gibt es auch in Schweden, in vielen anderen Ländern. Was ist in Österreich hier wirklich anders gelaufen als in anderen Ländern, wo mittlerweile 70-80% Durchimpfung erreicht sind?
Was es in Dänemark schon gegeben hat, war ein nationaler Schulterschluss sämtlicher politischer Parteien. Das ist in Österreich leider nicht der Fall. Und insbesondere die FPÖ hat immer gegen das Impfen argumentiert, was ich nicht verstehen kann. Und ich würde mir hier einen Schulterschluss wünschen, weil die einzige Option aus der derzeitigen Situation heraus ist, die Impfquote zu erhöhen. Und hier sollten wir alle gemeinsam an einem
Strang. Das heißt, die FPÖ ist aus Ihrer Sicht schuld daran?
Mit schuld sicherlich. Wenn man schaut, dass Gemeinden mit einem FPÖ-Bürgermeister eine besonders niedrige Impfquote haben zum Beispiel. Also das ist nicht in Ordnung. Man muss hier breit aufklären und ich würde mir hier einen nationalen Schulterschluss anstatt einer Spaltung der Bevölkerung wünschen.
Mit der FPÖ gab es ja in dieser Woche rund um Sie auch einen Eklat im Parlament, im Gesundheitsausschuss. Da hat man Sie der Lüge geziehen und Sie sind dann aufgestanden und weggegangen.
Ja. Also es war ein Hearing des Gesundheitsausschusses, wo ich als Experte eingeladen war und der Konflikt ging um die Wirkung der Impfung. Die Wirkung ist wissenschaftlich nachgewiesen und die wurde von einzelnen Abgeordneten der FPÖ in Frage gestellt, nachdem ich mehrfach der Lüge bezichtigt wurde, bin ich gegangen, weil ich finde das nicht in Ordnung.
Hat die Regierung vielleicht auch deshalb ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie doch sehr viel versprochen hat, das nicht eingehalten wurde? Wir erinnern uns, ich zähle es nur kursorisch auf, angeblich gibt es seit Monaten den Impfstoff Sputnik hier, angeblich ist seit Monaten die Pandemie vorbei, angeblich gibt es keine Nachteile für Geimpfte. Also hat die Regierung deshalb ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie manchmal den Mund etwas vollgenommen hat?
In der Situation, die es in 100 Jahren das erste Mal gibt, ist es natürlich ganz schwierig, alles richtig zu machen. Und es sind Fehler passiert. Aber ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist, dass sich die Menschen nicht impfen lassen. Ich fürchte, es sind Fake News, es sind Ängste. Und man sieht in verschiedenen Ländern, dass die Impfquote niedrig ist, in Osteuropa teilweise noch viel niedriger als bei uns. Aber wir sollten uns an den Besten messen und nicht an den Schlechteren. Und da wäre Dänemark ein tolles Vorbild.
Was sollte also jetzt passieren? Sollte es jetzt geben eine groß angelegte Kampagne? Sollte es geben eine Impfpflicht? Auch die gibt es in manchen Staaten, sei es jetzt für alle, sei es in bestimmten Berufen. Was schwebt Ihnen vor, um aus diesem Schlamassel wieder herauszukommen?
Also die Kampagne wird geplant und das ist im Laufen. Das hätte man im Sommer schon beginnen können. Aber ich gehe davon aus, dass jetzt gezielt und fokussiert hier kampagnisiert wird und aufgeklärt wird. Die Kampagne gefällt mir gar nicht so gut. Es geht um die Aufklärung und darum, dass man Menschen, die Sorgen und Ängste haben, dass man die beruhigt und entsprechend aufklärt. Impfpflicht wird es in Österreich nicht geben, weil es keine einzige politische Partei gibt, die das möchte. Aber sehr wohl würde ich es richtig halten im Gesundheitsbereich oder bei Pädagoginnen und Pädagogen, dass man dort darauf achtet, dass die Menschen geimpft sind. Nicht nur im Interesse des Einzelnen, dass er geschützt ist, sondern im Interesse der Schutzbefohlenen, das sind die Patientinnen und Patienten oder die Schülerinnen und Schüler. Weil wir wissen, dass ein Lehrer, der infiziert ist, natürlich seine ganze Klasse ansteckt, wenn er stundenlang unterrichtet. Und auch ein Arzt oder eine Krankenschwester, die potenziell angesteckt ist, ihre Patienten, die teilweise schwerst krank sind, keine entsprechende Abwehr haben, anstecken kann. Wobei im Gesundheitsbereich war es schon vor Corona so, dass man bei der Aufnahme von Personal darauf geachtet hat, dass die geimpft sind.
Sie haben gesagt, es wäre keine einzige politische Partei für die Impfpflicht. Wären denn Sie für eine Impfpflicht? Sie haben bei einer anderen Krankheit, bei Masern, im Jahr 2019 für Impfpflicht plädiert. Wären Sie auch bei Corona für eine
Medizinisch
Impfpflicht?
Medizinisch macht es natürlich Sinn, weil wir wissen, dass durch eine möglichst flächendeckende Impfung die Krankheit in den Griff zu bekommen ist. Wir wissen das von anderen Krankheiten, Polio, Pocken etc. Und es ist wirklich schade, dass das nicht genützt wird. Vor einem Jahr hat es noch keine Impfung gegeben. Hat es die Option nicht gegeben. Jetzt haben wir die Option und die Menschen nützen es nicht. Das ist durchaus frustrierend. Also wie gesagt, medizinisch ja, aber faktisch nein, weil es ist eine politische Entscheidung.
Aber auch würden Sie dann an eine allgemeine Impfpflicht denken? Wenn Sie sagen, eine Impfpflicht wäre sinnvoll, dann nicht nur für das medizinische Personal und die Lehrer, sondern eine allgemeine.
Also medizinisch wäre es sinnvoll, aber ich mache diese Einschränkung, weil ich weiß sehr wohl, dass das nicht kommen wird in Österreich und das muss man auch zur Kenntnis nehmen.
Haben Sie das dem Bundeskanzler oder dem Gesundheitsminister schon vorgeschlagen?
Wir haben mit dem Bundeskanzler und dem Gesundheitsminister darüber gesprochen und die möchten das beide nicht, eine generelle Impfpflicht. Das haben sie auch öffentlich immer wieder gesagt.
Meinungen könnte man ändern, wenn der oberste Ärztevertreter Österreichs darauf pocht. Und man sieht, dass es anders möglicherweise nicht klappen wird.
Also wenn uns die Seuche brutal um die Ohren fliegt, was ich nicht hoffe, dann wird man sicherlich über so etwas auch reden müssen. Derzeit ist es noch nicht ganz so schlimm.
Sie würden auch nicht ausschließen, dass uns diese Seuche, wie Sie sagen, noch brutal um die Ohren fliegt?
Wir wissen es nicht genau. Also ich bin ein Optimist und ich hoffe, dass das nicht geschieht. Ich hoffe, dass sich noch möglichst viele Menschen impfen lassen und dadurch kann man es verhindern.
Weil wir schon bei den Lehrern waren, wir haben in dieser Woche den Jubel des Bildungsministers gehört, dass die Quote bei den Lehrern schon bei wunderbaren 82% liegt. Das wäre das halbvolle oder zu 82% volle Glas, aber da bleiben dann, wenn wir richtig nachgerechnet haben, 22.000 Lehrer in Österreich, die in Klassen stehen und nicht geimpft sind. Finden Sie, dass das ein Anlass zum Jubel ist?
Nein, das ist natürlich ein Anlass zur Sorge, weil 22.000 nicht geimpfte Lehrerinnen und Lehrer bedeutet, dass sie sich anstecken können und in dem Moment, wo so ein Lehrer infektiös ist, steckt er alle Kinder an. Und ich würde nur solche Lehrer im Unterricht zulassen, die auch geimpft sind und die anderen zum Verbessern für Hausübungen etc.
Also raus aus der Klasse?
Ich würde nicht in die Klasse gehen, wenn die potenzielle Gefahr einer Infektion besteht.
Jetzt haben Sie selbst gesagt, die Regierung hat im Sommer da auch wieder etwas verschlafen. Zum Beispiel Aufklärungsarbeit für die Impfung. Auch die Delta-Variante war im Sommer in Wirklichkeit schon bekannt. Wir haben gewusst, dass die auch schon in Israel wieder da zu steigenden Zahlen führt. Jetzt hat der neue Gesundheitsminister Mückstein im Hinblick auf seinen Vorgänger gesagt, den Fehler des letzten Sommers machen wir nicht mehr, wir werden den nicht mehr verschlafen. Hat der neue Gesundheitsminister hier so wie der alte den Sommer wieder nicht genutzt und hat er sein Versprechen hier gebrochen?
Naja, bei den Werbekampagnen hätte man vielleicht ein bisschen ambitionierter sein sollen. Sonst, glaube ich, hat man sich schon sehr bemüht, hier auf Entwicklungen zu reagieren. Ich erwähne hier die dritte Impfung zum Beispiel. Man hat sich sehr wohl in Israel angesehen, dass nach 6 bis 9 Monaten hier der Impfschutz nachgelassen hat. Und sie haben sehr rasch auch beschlossen im nationalen Impfgremium, dass wir Auffrischungsimpfungen durchführen. Ich glaube, dass das wichtig ist und dass das auch rechtzeitig und gut entschieden wurde.
Wissen Sie schon, wann die stattfindet, diese Auffrischungsimpfung?
Die hat schon begonnen.
Sie sind schon das dritte Mal geimpft?
Ich bin schon das dritte Mal geimpft. Ich wurde im Rahmen meiner Tätigkeit im AKH im Jänner und Februar geimpft, so wie alle Mitarbeiterinnen im AKH, die das wollten, und im Wiener Gesundheitsverbund, die das wollten. Und haben nicht sehr viel Antikörper gehabt und bin viel unter Menschen und habe mir die dritte Impfung.
Dasselbe Impfstoff wie bei den ersten beiden?
Ja, dasselbe Impfstoff wie bei den ersten beiden. Also ich habe es gut vertragen und meine Familie auch. Das ist zwar nicht repräsentativ, aber ich möchte damit darauf hinweisen, es ist nicht gesagt, dass man Impfreaktionen hat, wobei die kann es geben. Das ist kurzzeitig Fieber und Kopfschmerzen, vergeht nach 1 bis 2 Tagen.
Sie haben jetzt ja klar gemacht, Sie halten die Impfung für die Lösung, um aus der Pandemie herauszukommen. Bei Impfpflicht sind Sie bei bestimmten Gruppen dafür, Lehrer zum Beispiel. Was kann man denn noch machen? Was sollte die Regierung denn noch machen? Sollten zum Beispiel auch das machen, manche Staaten Tests etwas kosten? Sollten Tests nicht mehr gratis sein für Ungeimpfte?
Ja, also die weiteren Maßnahmen sind die 1G-Regel in Situationen, wo die Ansteckungsgefahr maximal ist, zum Beispiel in der Disco oder beim Après-Ski oder bei Veranstaltungen, wo gesungen wird zum Beispiel, also darauf zu achten, dass dort nur Geimpfte oder Genesene mit einer Impfung hinein können. Das dient dazu, dass man die Infektionskette nach Möglichkeit unterbricht.
Also Nachtleben nur mehr für Geimpfte.
Okay. Nachtleben nur mehr für Geimpfte. Ich glaube, das ist zu verantworten. Es ist jetzt der Weg in die Diskothek oder in die Bar kein unbedingtes Muss.
Auch für Genesene, würden Sie das gleichstellen?
Genesene mit einer Impfung sind gleichzustellen mit zweifach Geimpften. Und das sind die, die auch vor der Delta-Variante maximal geschützt sind. Und bei den Tests bin ich ehrlicherweise sehr dafür, dass man diese Tests kostenpflichtig macht, für den Fall, dass jemand auf eine Gratis-Schutzimpfung freiwillig verzichtet hat.
Also nur um es festzuhalten, Nicht-Geimpfte sollen für Tests zahlen müssen.
Ich gehe davon aus, die Tests sind wirklich teuer und eine finanzielle Belastung für die Gesellschaft. Und man bekommt ein Angebot für eine Gratisimpfung. Wenn man das ausschlägt, finde ich es nur fair, dass man für den Test zahlt. Ausnahmen sind natürlich Menschen, die man nicht impfen kann oder Menschen mit Symptomen. Das wäre eine Ausnahme. Aber wenn ich jetzt freiwillig sage, ich lasse mich nicht impfen aus irgendwelchen Gründen, und dann finde ich es fair, dass man für die Tests bezahlt.
Aber in manchen Situationen sind ja auch Tests für Geimpfte sinnvoll. Wir haben jetzt gerade das Donauinselfest an diesem Wochenende, wo man nur registriert, geimpft und getestet Einlass findet. Auch hier sind wir alle geimpft und trotzdem getestet. Mhm. Also für Geimpfte sollen die Tests schon kostenfrei bleiben.
Ja, also Geimpfte müssen sich regelmäßig testen, zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Ich arbeite im AKH und bin geimpft und zusätzlich werden wir einmal in der Woche PCR getestet, weil es in seltenen Fällen dazu kommen kann, dass auch trotz Impfung man sich ansteckt und kurzzeitig auch ansteckend ist. Der Vorteil ist, dass man in den allermeisten Fällen nicht schwer erkrankt, wenn man geimpft ist. Das heißt, die Gefahr der Intensivstation ist wesentlich geringer. Und deshalb bin ich auch persönlich sehr froh darüber, dass ich geimpft wurde. Und in einzelnen Situationen, wie gesagt, wie bei solchen Veranstaltungen, wird man zusätzlich getestet und ich würde für Ungeimpfte diese Tests auch kostenpflichtig
machen. Ich möchte das nochmals festmachen, Sie haben selbst gesagt, es sind viele Fake News, viele Halbwahrheiten vielleicht unterwegs. Wenn man geimpft ist, doppelt oder wie Sie auch schon dreifach geimpft ist, ist man doch in deutlich geringerem Ausmaß selbst ansteckend für andere Menschen. Ist das mittlerweile auch so?
Ist zumindest kürzer ansteckend, weil man die Krankheit, wenn man infiziert ist, viel schneller überwindet. Man hat in der Regel wenig oder keine Symptome. Es kann natürlich im Einzelfall anders sein. Ich rede jetzt über eine statistische Größe. Und wobei die Delta-Variante auch sich dadurch auszeichnet, dass die Viruslast, die Anzahl der Viren, viel mehr ist als bei der ursprünglichen Variante. Aber man kann kurzfristig ansteckend sein, ja, aber wesentlich weniger, als wenn man nicht geimpft ist.
Es liegen auch doppelt geimpfte Menschen auf der Intensivstation. Kann man das so einfach subsumieren, dass man sagt, wenn die nicht geimpft gewesen wären, die wären womöglich verstorben?
Ich glaube, eine Vorhersage, was den Tod betrifft, möchte ich jetzt nicht machen. Aber das, was wir wissen, ist, die doppelt Geimpften, die schwer erkranken, das sind Menschen mit einem eingeschränkten Immunsystem, schwer kranke Menschen oder Menschen, bei denen die Impfung nicht gewirkt hat. Die Impfung wirkt sehr gut in weit über 90% der Fälle, aber wenn Sie 5 Millionen Menschen impfen, dann sind auch 10% eine relativ hohe Zahl.
Die geimpft sind, aber die einfach keine Antikörper
bilden. Die geimpft sind und keine Antikörper bilden. Zum Beispiel eine Kollegin nach einer Transplantation hat trotz mehrerer Impfungen keine Antikörper gebildet und da hat man dann auf einen anderen Impfstoff zu einem anderen Impfstoff gegriffen und dann haben sich Antikörper gebildet. Also es gibt geimpfte Menschen, wo die Impfung nicht gewirkt hat, es sind wenige vom Prozentsatz, aber durch die vielen geimpften Menschen sind es dann doch Hunderttausende. Und die können sich natürlich anstecken. Oder Menschen, die Vorerkrankungen haben. Und das Zweite sind die Menschen, die vor mehr als 5 Monaten geimpft wurden. Die älteren Herrschaften in den Pflegeeinrichtungen waren die ersten, die geimpft wurden. Bei denen lässt nach 5 bis 6 Monaten der Impfschutz nach und die müssen unbedingt aufgefrischt werden, weil sonst wirkt die Impfung nicht mehr. Das haben wir aus Israel lernen müssen.
Ich mag noch eine mögliche Maßnahme der Regierung bei Ihnen abfragen. Der Chef der österreichischen Gesundheitskasse hat im Kurier am Freitag gesagt, es wäre doch möglich, dass jeder Österreicher einfach einen fixen Impftermin vorgeschrieben bekommt per Brief, sozusagen, wo er dann sich abmelden müsste, also das umgekehrte System zu jetzt, eine Opt-out-Variante. Halten Sie das für möglich, dass ich einen Brief bekomme, da steht drinnen, Sie werden am 13. Dezember zum dritten Mal geimpft oder jemand, der nicht geimpft ist, dass er zuerst Impfung anzutreten hat?
Man kann das versuchen, aber das Angebot der Impfung ist wirklich vielfältig, von Impfbussen bis ganz viele Ordinationen. Die Liste der Ärzte, die Impfungen in ihrer Ordination anbieten, ist bei uns auf der Homepage im Internet abrufbar. Also es ist heute ganz einfach, sich eine Impfung zu holen. Ein sehr niederschwelliger Zugang. Wir haben glücklicherweise ausreichend Impfstoff. Das war Anfang des Jahres nicht der Fall. Man kann das versuchen. Ich hoffe, bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich wirkt. Weil jemand, der sich nicht impfen lassen möchte oder Bedenken hat, sollte eigentlich das Gespräch mit dem Arzt seines Vertrauens suchen. Der wird sich aufgrund einer Terminvorgabe wahrscheinlich nicht überzeugen lassen.
Wobei, was die Ärzte betrifft, oder was die Information insgesamt betrifft, ein interessantes Phänomen. Wir alle, glaube ich, klären ja unsere Leser, User auch auf über die Impfung, weil es eine wichtige Aufgabe von uns Medien auch ist, aufzuklären, so wie die Ärzte. Und dann kommen aber immer wieder Anfragen an uns von Lesern, die uns ihren ganzen Gesundheitskrankheitsakt schickten und Aufklärung von uns erwarten, ob sie sich denn impfen lassen können. Läuft da nicht was falsch? Weil unser Tipp ist dann natürlich, bitte reden Sie mit Ihrem Hausarzt. Aber dann haben die offenbar einen Hausarzt, der sie nicht ausreichend aufklärt, zu wenig Zeit hat, sie aufzuklären. Es hat in dieser Woche in der ZIP 2, glaube ich, ein Intensivmediziner aus dem Bezirk Braunau darauf hingewiesen, dass viele Ärzte, Hausärzte einfach zu wenig Zeit haben fürs so wichtige Patientengespräch.
Es gibt auch viele Menschen, die keinen Hausarzt haben Und da ist offenbar Ihre Zeitung die Alternative dazu.
Dr. Krone.
Das spricht eigentlich sehr für das große Vertrauen, das die Leser haben. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, dass das keinen Sinn macht. Ich kann gerne vermitteln, wenn Menschen Fragen haben, dass man einen Hausarzt sucht, der in der Umgebung ordiniert. Wir haben an sich ausreichend Hausärzte und in so wichtigen Fragen wie dieser Impfung ist es notwendig und das machen die auch sehr gerne, dass sie mit
aber kreint es da nicht bei manchen Hausärzten auch daran, dass sie sich einfach, dass sie vielleicht wirklich zu wenig Zeit haben, wenn das Wartezimmer voll ist oder zu wenig Interesse dran an einem ausführlichen Gespräch? Weil ich glaube schon, dass wenn jemand sich in den letzten 8 Monaten nicht impfen hat lassen, dass man den nicht in einer Minute überzeugen wird können. Ja.
Natürlich haben wir auch partiell einen Mangel an Hausärzten. Wir appellieren immer wieder an die Krankenkasse, hier mehr Stellen zu finanzieren. Aber die Hausärzte genießen das größte Vertrauen bei den Patientinnen und Patienten, haben wir abgefragt. 95% der Patienten vertrauen ihrem Hausarzt am meisten, was auch logisch ist, weil den hat man sich selber ausgesucht, zu dem geht man gerne und freiwillig hin. Aber nicht jeder Mensch, der vor der Frage steht, ob er geimpft werden soll oder nicht, hat einen Hausarzt. Also das...
Ich glaube, wir werden jetzt ein Arztgespräch in der kurzen Pause mit dem Herrn Dr. Schekaresch, kann er uns informieren, ob wir uns impfen sollen. Wir machen eine kurze Pause, bitte.
Hey, hier sind Gabriele
und Michael.
Wir präsentieren euch den neuesten Podcast im Kurier-Universum. Der heißt Schatzi, geht's noch? Und da reden wir ungezwungen über die großen Beziehungsfragen und das, was uns in der Liebe so bewegt.
Was denkst du? Wieso sagst du nichts? Liebst du mich noch? Und wer nimmt das Mistsackerl mit? Es geht um Vertrauen, um Eifersucht, um Loslassen und um Beziehungsarbeit.
Dabei sitzen wir bei uns daheim am Küchentisch, um für euch miteinander zu reden. Über Höhen, Tiefen und Glücksgefühle und wie man Liebe lebt. Und am Ende gibt's zu jedem Thema immer einen kritisch liebevollen Blick von Expertinnen.
Ihr findet unseren Podcast jeden zweiten Donnerstag ab 16 Uhr in allen großen Podcast-Apps und natürlich auch auf kurier.at/podcasts. Also abonniert uns bitte gleich, damit ihr dann auch wirklich keine Folge verpasst.
Wir haben in der Pause auch über das heißeste Thema rund um Corona, über das aktuell heißeste Thema, glaube ich, das uns täglich beschäftigt in unseren Medien, Schule. Wir haben zum Beispiel eine Frage des Tages in der Krone gestellt. Chaos an den Schulen, versagt die Politik? Was glauben Sie, wie viele da Ja gesagt haben?
Wahrscheinlich viele.
80% haben gesagt Ja. Mhm. Was tut sich da an den Schulen? Was läuft da schief?
Naja, der Unterricht geschieht in geschlossenen Räumen. Es kommen viele Schüler und wenig Lehrer zusammen. Und die Kinder sind bis zum 12. Lebensjahr nicht geimpft, weil die Impfung nicht zugelassen ist für Kinder unter 12. Das heißt, die Gefahr, dass man dort im Fall einer Infektion diese Infektion verbreitet, ist natürlich eine maximal große. Und dazu ist es leider auch gekommen. Wir sind jetzt 14 Tage nach Öffnung der Schulen in Ostösterreich. Und es gibt hunderte Klassen, die geschlossen werden mussten. Das, was ich hoffe, ist, dass sich möglichst alle Lehrer und möglichst viele Schülerinnen und Schüler impfen lassen, weil man dadurch diese Infektionen ein bisschen in den Griff bekommen
kann. Aber heißt das für einen 11-jährigen Buben oder ein 11-jähriges Mädchen in einer Klasse, dass es eigentlich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Wochen Corona infiziert wird?
So möchte ich das nicht sagen, aber die Gefahr ist eine sehr große, dass man sich ansteckt. Da haben Sie recht. Die große Hoffnung, die ich habe, ist, dass in den nächsten Wochen ein Impfstoff auch für unter 12-Jährige zugelassen wird und dass es hier zu einer hohen Durchimpfung kommt. Wir werden sehen, das wäre eine gute Chance.
Würden Sie ein 11-jähriges Kind in die Schule schicken?
Ich würde ein 11-jähriges Kind in die Schule schicken, weil es Sinn macht, dass man in die Schule geht. Aber ich hätte schon Sorge, weil die Gefahr einer Ansteckung durchaus gegeben ist. Ja.
Würden Sie ein 10-jähriges Kind impfen lassen?
sobald der Impfstoff zugelassen ist für 10-Jährige, würde ich unbedingt alle Kinder impfen lassen, ja. Aber ich würde die Zulassung abwarten. In Einzelfällen gibt es jetzt schon Ausnahmen bei Kindern mit schweren Vorerkrankungen oder die in Kontakt sind mit sehr vulnerablen Familienangehörigen, wo man sagt, ja, ich möchte gern, dass das Kind mit den Großeltern zusammenkommt. Aber die Großeltern sind in höchster Gefahr, wenn sie sich anstecken. Da gibt es jetzt schon Ausnahmen, Off-Label-Use, aber ich hoffe, dass in wenigen Wochen diese Impfung zugelassen ist, auch für unter 12-Jährige, und da würde ich sie sehr wohl nützen.
Wir haben schon darüber geredet, es sind derzeit sehr viele Klassen in Quarantäne, obwohl die Schule gerade erst begonnen hat. Jetzt reagiert die Regierung darauf und verkürzt die Quarantänezeit in Schulen. Ist das klug?
Das ist wahrscheinlich möglich, aber man wird es beobachten müssen, weil die Inkubationszeit dieser infektiöseren, ansteckenderen Delta-Variante eine kürzere ist. Deshalb sieht man in kürzerer Zeit, ob man sich ansteckt, und dadurch kann man das wahrscheinlich verkürzen. Das, was ich eigenartig finde, ist, dass man im Fall einer Infektion nur den Sitznachbarn als gefährdet ansieht.
Auch sehr eigenartig als Vater von Volksschulkindern. Das ist nämlich tatsächlich so, das weiß, glaube ich, jeder von uns, die haben nicht nur Kontakt mit ihren Sitznachbarn, sondern mindestens mit der ganzen Klasse, eher mit der halben Schule. Also das durchmischt sich ja ständig, und außerdem wissen wir, wir viertelgebildeten Corona-Experten, dass sich die Aerosole in der ganzen Klasse natürlich blitzartig ausbreiten, wenn da ein Fall ist. Also dass die nur Sitznachbarn-Quarantäne halten Sie auch nicht für sonderlich sinnvoll?
Nein, ich verstehe nicht, wieso es dazu gekommen ist.
Das verstehe ich, glaube ich, schon, damit eben nicht, wie wir zuletzt gemeldet haben, 600 Klassen allein in Wien schon in Quarantäne sind, sondern dann halt nur, 7.322 Schüler offensichtlich. Dann sperrt man nicht mehr ganze Klassen, sondern nur die halben oder eine Viertelklasse, und dann sind die Zahlen insgesamt niedriger, aber es wird sich vermutlich weiter ausbreiten.
Ja, da befeuert man die Infektionskette.
Ja. Aber wie ist es dazu gekommen? Sie haben gesagt, Sie verstehen es nicht. Das sind Gesundheitsbehörden, die das entscheiden.
Ich weiß es nicht. Also ich war nicht involviert.
Gibt es da keinen Kontakt zwischen dem Ärztekammerpräsidenten, dem Gesundheitsminister oder den in den Ländern zuständigen Gesundheitslandesräten?
Wohl, also natürlich habe ich Kontakt mit dem Minister, aber diese Frage haben wir nicht im Detail besprochen.
Und das heißt, Sie haben zuerst gesagt, es wird, wenn die Infektion noch einmal richtig, die Pandemie noch einmal richtig Fahrt aufnimmt, dann wird man möglicherweise um Maßnahmen nicht herumkommen. Das halten Sie für ein mögliches Risiko, dass man eben nur den Sitznachbarn, die Sitznachbarin in Quarantäne schickt? Das ist quasi so ein Gefahrenherd.
Ja, die Gefahr droht überall dort, wo man in geschlossenen Räumen beisammen ist und das längere Zeit. Die klein sind in Relation zur Anzahl an Menschen, die drinnen sind. Und besonders gefährlich wird's, wenn man viel spricht. Also wenn der Raum hier nicht so groß wäre und wir nicht alle geimpft wären, wäre das sicherlich eine Situation, wo wir exponiert wären, wenn einer von uns ansteckend wäre.
Müsste man nicht dann konsequenterweise sagen, alle Schulklassen mit Kindern unter 12 Jahre müssen wieder in den Unterricht zu Hause? Da werden die Klassen geschlossen, bis es diese Impfung, die wir alle hoffen.
Aus medizinischer Sicht haben Sie natürlich recht, aber es gibt noch einen zweiten Aspekt außer der rein medizinischen, und das sind die Lebensumstände der Menschen.
Sie haben vollkommen richtig. Da könnte ich nicht hier sitzen, sondern müsste zu Hause bei den Kindern sein.
Ein vorbildlicher Vater.
Ja, das war schon eine ganz brutale Herausforderung im letzten Jahr. Und ich stelle mir das furchtbar vor, wenn Familien über Monate zu Hause sind, vielleicht unter prekären Wohnverhältnissen. Das ist eine ganz gewaltige Belastung, auch eine psychische Belastung für alle Familien.
Aber an sich wäre es, wenn wir Sie richtig verstehen, angeraten, auch jetzt.
Ja, wenn die Infektion auf Fahrt aufnimmt, haben wir gelernt, dass nur diese Lockdown-Maßnahmen wirklich geholfen haben. Und die haben ja ganz gut funktioniert, aber ganz abgesehen von der Belastung, die wir hatten. Und niemand von uns wünscht sich das wieder. Deshalb bin ich ja so fürs Impfen, weil das die einzige Möglichkeit ist, um das zu verhindern.
Lassen Sie uns trotzdem kurz über das Worst-Case-Szenario reden, was niemand will. Niemand will einen weiteren Lockdown. Aber wie definieren Sie Fahrt aufnehmen? Wir haben derzeit Infektionszahlen mit knapp über 2000. Ab welcher Infektionszahl müsste Ihrer Meinung nach, müssen die jetzigen Maßnahmen verschärft werden oder droht gar ein nächster Lockdown?
Oder müssten sie schon verschärft sein?
Naja, dass da eine Latenz von einer Woche ist von der Belegung der Intensivstationen und den Maßnahmen ist nicht ganz nachvollziehbar, weil wenn ich weiß, dass die Zahlen steigen, dann sollte man rasch reagieren. Das haben wir auch gelernt im vergangenen Jahr. Aber die Menschen müssen auch die Maßnahmen irgendwie akzeptieren. Also da versucht sich die Regierung durchzulavieren zwischen medizinisch notwendigen Maßnahmen und von der Bevölkerung halbwegs akzeptierten Maßnahmen. Deshalb verstehe ich die Regierung auch und kann ihre Motivation nachvollziehen. Die Zahlen können exponentiell steigen und wir sind im Steigen begriffen.
Aber wo ist für Sie die Grenze, wo Sie sagen, okay, da muss jetzt wirklich etwas passieren, da müssen wir sogar das Worst Case einen neuerlichen Lockdown machen?
Also ich glaube, die Belegung der Intensivstationen sind eine wichtige Maßzahl, weil wir wollen alle eine vernünftige Gesundheitsversorgung. Und wenn die Intensivstationen so belegt sind, dass man keine Operationen mehr durchführen kann, keine Unfallopfer mehr versorgen kann, dann leidet das System in einem Ausmaß, wie es nicht akzeptabel ist. Und was man jedenfalls verhindern möchte, ist, dass dann auch junge Leute keine adäquate Behandlung mehr bekommen können. Das ist eine Situation, die furchtbar ist und die niemand möchte. Und wir sind am Beginn, einen Satz nur zur Intensivstation. Es schaut so aus, als ob es leere Betten gäbe auf den Intensivstationen. Das war, wie gesagt, nie der Fall, auch vor Corona nicht.
Ich möchte noch einmal zur Impfung von den Kindern kurz zurückspringen, weil diese Frage sich bei zigtausend Familien in den nächsten Wochen möglicherweise stellen wird. Jetzt gibt es da schon auch die Abwägung zwischen Risiko einer Impfung und auch dem Nutzen einer Impfung. Und Sie haben selbst vorher in unserem Vorgespräch gesagt, Kinder werden sehr, sehr wahrscheinlich überhaupt nichts spüren, werden gar nicht erkranken. Mhm. Ist es nicht sozusagen auch denkbar, dass man die Jugendlichen einfach auch kontrolliert durchinfiziert und sich das Risiko einer Impfung nicht aussetzt, damit die Kinder nicht wieder eigentlich nur deswegen geimpft werden müssen, damit man die Großeltern schützt, wenn die nicht ohnehin geimpft sind. Ist der Nutzen dieser Impfung für unter 12-Jährige tatsächlich aus Ihrer Sicht so stark gegeben?
Also, wenn es ein Risiko der Impfung gibt, das signifikant ist, dann wird diese Impfung nicht zugelassen. Kinder werden ja gegen viele Krankheiten geimpft und vertragen das sehr gut. Das heißt, nur für den Fall, dass diese Impfung für Kinder sicher ist, wird die Impfung für unter 12-Jährige zugelassen. Natürlich darf man kein Risiko eingehen, aber das tut man auch nicht. Die Europäische Zulassungsbehörde ist extrem streng, sonst gäbe es ja schon längst die Impfung für unter 12-Jährige.
Ganz klar, Kinder impfen lassen, auch wenn die Kinder vielleicht, selbst wenn sie sich infizieren, gar nichts spüren und gar nichts haben.
Ja, das kann sein, muss aber nicht sein. Also es gibt leider auch Kinder, die schwer erkranken, selten aber doch. Es gibt leider auch Kinder, die an Long-Covid erkranken, eine chronische Krankheit, die wir noch nicht wirklich gut kennen, aber die dazu führt, dass man an Leistungsfähigkeit, an Kraft verliert. Ich habe von Fällen gehört, wo junge Menschen nicht mehr in den zweiten Stock gehen konnten. Und das sind aber auch Zustände und Krankheiten, die man sich gar nicht wünscht. Und wenn man die mit einer Impfung verhindern kann, und das kann man, dann soll man sich impfen lassen.
Müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir jetzt jeden Herbst eine Auffrischungsimpfung brauchen? Oder wird das irgendwann zu Ende sein?
Ich gehe davon aus, dass das passieren wird. Das gibt es ja auch bei der Grippe. Und das ist jedenfalls weniger dramatisch als eine Pandemie mit Lockdowns und Maßnahmen.
Um noch einmal zu den Regeln oder zu den Regelauslösern zurückzukehren. Jetzt hat man ja bekanntlich das System gekippt und schaut nicht mehr auf die Inzidenzen, sondern nur noch auf die Belegung der Intensivstationen. Jetzt haben wir aber, glaube ich, auch in den letzten eineinhalb Jahren gelernt, die Belegung der Intensivstationen ist das allerletzte Glied. Das wird ausgelöst durch die Inzidenzen, durch die Hospitalisierungen danach und so weiter. Und das dauert 2, 3, 4 Wochen, nachdem die Inzidenzen explodiert sind, dass dann erst die Belegung in den Intensivstationen steigt. Und wenn man jetzt nur darauf wartet, bis sie dort dann gestiegen ist, kann es da nicht manchmal zu spät sein?
Sie haben recht, es geht natürlich parallel. Und was wir auch gelernt haben im vergangenen Jahr, ist, dass beim ersten Lockdown sehr früh reagiert wurde und da sind da die Zahlen nicht sehr hoch gestiegen.
Gar nichts los.
Da war gar nichts los. Und beim zweiten hat man dann schon zugewartet und das hat dazu geführt, dass es sehr lange gedauert hat, bis die Zahlen wieder runtergegangen sind. Ja, ich wäre auch vorsichtiger. Ich gebe Ihnen vollkommen recht.
Das heißt, Sie würden ein anderes Kriterium heranziehen als die Belegung der Intensivstationen oder Sie würden früher Maßnahmen setzen? Verstehe ich Sie da richtig?
Ich würde die Anstiegssteilheit der Infektionszahlen auch mit einberechnen. Also wie steil die Kurve nach oben geht und das kann sehr steil gehen, war in den letzten Wochen aber nicht der Fall.
Wir reden da jetzt ein bisschen fast wie in einem Paralleluniversum, weil wenn man sich das Leben draußen angeschaut hat in den vergangenen Wochen, wenn man Bilder gesehen hat von der Riedermesse, von sonstigen Veranstaltungen, wo Leute dicht an dicht stehen, hatte man den Eindruck, die Pandemie ist eigentlich vorbei und es gibt kein Corona mehr. Ist da zu große Unvorsicht auch eingerissen? Wären Sie auch dafür strengere Regeln bei großen Veranstaltungen, bei Festen? Also wollen Sie sie jetzt da die als Spaßbremse quasi da hierher platzieren?
Ja, wenn es eine Spaßbremse ist, dann bin ich sie. Aber wie gesagt, diese 1G-Regel ist etwas, wo man auch Feste feiern kann und das Risiko minimieren kann.
Aber das heißt, Sie würden auch sagen, bei Veranstaltungen wie der Riedermesse nur für Geimpfte?
Ich kenne jetzt die Rahmenbedingungen der Riedermesse nicht im Konkreten, aber wenn viele Menschen in geschlossenen Räumen zusammenkommen, dann muss man sehr aufpassen.
Am Fußballplatz auch. Gestern waren 18.000 Zuschauer beim Rapid-Spiel. Muss da Maskenpflicht herrschen künftig? Dürfen noch so viele Menschen überhaupt zusammenkommen aus Ihrer Sicht?
Und hängt oder davon ab, wie sehr Sie mitjubeln und wie eng sie beisammen sind. Das sind so die Rahmenbedingungen. Im Freien steckt man sich natürlich weniger leicht an, aber die Delta-Variante ist sehr ansteckend. Und wenn es eine Veranstaltung ist, wo viele Menschen zusammenkommen und wo Infizierte dabei sind, dann kann man natürlich die Infektion anfeuern.
Wie ist Ihre grundsätzliche Haltung zur Maskenpflicht? Wird die, wenn die Zahlen jetzt wieder steigen, einfach auch für alle, auch Geimpfte, wieder kommen müssen? FFP2 oder ein normaler Mund-Nasen-Schutz in Innenräumen?
Ja, ich glaube, dass eine Maske etwas ist, was man gut vertragen kann. Und bei steigenden Zahlen würde ich in geschlossenen Räumen eine generelle Maskenpflicht mir wünschen. Außer man ist allein in dem Raum. Aber das ist oft nicht der Fall.
Die Differenzierung zwischen Mund-Nasen-Schutz und FFP2-Masken, vor allem FFP2-Maskenpflicht in Geschäften für Nicht-Geimpfte, sehe ich jedenfalls bei uns, ist ein ganz heißes Thema unter den Leserbriefschreibern. Mhm. Man will nicht stigmatisiert sein. Viele schreiben uns oder wir hören es auch, ich trage eigentlich immer FFP2-Maske, ob es nun vorgeschrieben ist oder nicht. Und plötzlich bin ich stigmatisiert als Ungeimpfter, obwohl ich seit 6 Monaten geimpft bin. Halten Sie das für sinnvoll? Ist das nicht Unsinn?
Ich würde für alle eine FFP2-Maske empfehlen. Sie schützt besser als ein herkömmlicher Mund-Nasen-Schutz. Und warum soll man nicht den höherwertigen Schutz verwenden?
Sie empfehlen das hier ganz klar. Sie vertreten auch ganz klar hier Ihre Meinungen. Jetzt sind unter den zigtausend Ärzten in Österreich aber doch auch einige, die das ein bisschen anders sehen und ihren Patienten auch etwas anderes empfehlen. Gibt es ganz klare sozusagen Weisungen der Ärztekammer, der Schulmedizin? Man muss bei der Thema Impfung, beim Thema Maskenpflicht etc. dem Patienten, der Patientin das konkret empfehlen? Und was machen Sie mit Abweichern?
Naja, Ärzte und Ärzte haben eine wirklich lange Ausbildung, eine universitäre und dann nachher eine Ausbildung in den Spitälern und Ordinationen. 10 Jahre Ausbildung sind das Minimum. Und es gibt natürlich auch einzelne Kolleginnen und Kollegen. Wir haben 48.000 Ärztinnen und Ärzte in Österreich, die hier eigenartige Meinungen vertreten. Das, was Ärzte und Ärzte vertreten müssen, das ist wissenschaftlich belegtes Wissen und Sie dürfen Ihren Patientinnen nicht Schaden zufügen. Und wenn es Einzelfälle gibt, und die gibt es leider, wo das nicht sicher ist, wo man vermutet, dass der Arzt schadet, dann gibt es Disziplinarverfahren.
Das laufen ist ein, da welche?
Es derzeit laufen welche,
wie viele
ja
denn?
Ich kann Ihnen das nicht sagen.
Aber es sind 10, sind es 100?
Es sind eher 10 als 100. Mhm. Aber jeder einzelne Fall ist natürlich dramatisch, wenn wirklich einem Patienten geschadet wurde. Und dieses Verfahren ist ein gerichtsähnliches Verfahren unter dem Vorsitz eines Richters, eines hauptberuflichen Richters, und die Beisitzer sind dann Fachexperten. Es werden Gutachten eingeholt. Das sind natürlich zum Teil auch schwere Urteile, die über die Ärzte gefällt werden. Wenn man ihnen die Zulassung zum Beispiel entzieht, dann kommt das einem Berufsverbot gleich, und das muss man prüfen und das muss auch vor einem Gericht halten.
Ist das dann im Zusammenhang mit Corona schon vorgekommen, dass die Zulassung entzogen worden ist?
Ja.
Und haben Sie da Zahlen parat?
Ich kann Ihnen die Zahlen nicht sagen. Erstens, weil ich sie nicht weiß, und zweitens, weil das nicht öffentliche Verfahren sind. Aber es ist in der Größenordnung eher 10 als 100. Und es sind einzelne Fälle, wo es zum Streichen aus der Ärzteliste gekommen ist.
Apropos Zahlen, wir haben schon über die Lehrerimpfquote gesprochen, über die 82%, mit denen Sie auch nicht zufrieden sind. Wissen Sie eine Quote bei den Ärzten?
Nein, wir haben das nicht erfasst, aber Ärzte haben sich sehr früh, oder Gesundheitspersonal haben sich sehr früh impfen können. In Wien auch mit Unterstützung der Stadt Wien in Impfstraßen, wo wir das gemeinsam organisiert haben. Aber nicht nur die Ärzte, sondern auch das Ordinationspersonal. Weil unser Ansinnen war es, die Ordinationen sicher zu machen, damit es dort nicht zu Ansteckungen kommt. Aber ich gehe davon aus, dass es, wenn dann, nur ganz wenig medizinisches Personal in den Ordinationen oder in den Spitälern gibt, die sich
also
nicht
höher als 82%.
Bestimmt, ja.
Beim Pflegepersonal sind die Quoten relativ niedrig. Denken Sie da, was sollte denn da passieren? Das ist ja natürlich eine Gefahr, weil man natürlich vor allem mit älteren, vielleicht auch Risikomenschen zusammenkommt. Sollte da etwas passieren?
Also ich würde ungeimpftes Personal und Patienten mit einem hohen Risiko zu erkranken oder schwer zu erkranken, würde ich nicht zusammenlassen. Was man machen kann, ist, dass man Abteilungen mit Tumorpatienten oder mit Immunsuppressiven oder nach Transplantationen, dass man dort nur geimpftes Personal einsetzt. Was es schon viele Jahre gibt, ist, dass nur geimpftes Personal eingestellt wird von Betreibern von Gesundheitseinrichtungen.
Das sind für neue.
Das gilt für neue, das ist leichter durchsetzbar. Ja. Aber ich kann sehr wohl meinen Mitarbeitern sagen, du bist nicht geimpft, auf die Intensivstation kommst du nicht hin, weil ich will die Patienten nicht gefährden. Und das passiert auch, das hängt aber sehr vom Spitalsträger ab, also vom Eigentümer der Gesundheitseinrichtung, wie der das handhabt. Ich habe zum Beispiel mit dem Chefarzt der AUVA unlängst gesprochen, die machen das so. Die sagen, also auf die Intensivstation, die sind sehr gefährdet, da setzen wir nur Mitarbeiterinnen ein, die geimpft sind.
Und in Pflegeheimen?
In Pflegeheimen ist natürlich auch ein hohes Risiko. Da hat man als erstes die Bewohner dieser Pflegeheime
geschützt.
Klar, aber
was ist mit dem Personal?
Das Personal gehört natürlich auch geimpft.
Wir haben zu Beginn der Pandemie gehört, es wird knapp mit den Intensivbetten, weil man nicht so rasch auch Intensivkapazitäten aufstocken kann, weil es Personal braucht, weil es Schulungen für dieses Personal braucht, Ausbildung, weil es auch Gerätschaften braucht. Ja. Jetzt haben wir diese Pandemie seit 1,5 Jahren. Das war, glaube ich, auch immer der Zeitraum, den man genannt hat, um Intensivkapazitäten aufzustocken. Ist da irgendwas passiert, wenn wir die nächste Pandemie wieder bekommen, in 3, 4 Jahren? Es ist ja nicht auszuschließen, dass hier ein anderes Virus dann über uns herkommt.
Ich hoffe nicht.
Ist dann tatsächlich, können wir dann sagen, jetzt haben wir daraus gelernt, sind jetzt mehr Intensivbetten in Österreich vorhanden?
Ja, also der Engpass ist nicht die Technik, sondern das Personal, das speziell ausgebildete Personal. Und um einen Mitarbeiter für eine Intensivstation auszubilden, braucht man sicher 2 Jahre. Das ist in der Zeit jetzt noch nicht geschehen.
Ich muss ja irgendwann beginnen damit.
Ja,
das wäre besser jetzt als dann, wenn's wieder
man
zu spät
sucht
ist.
Personal und man bemüht sich, aber es ist gar nicht so leicht, Gesundheitspersonal zu finden. Die haben Übermenschliches geleistet. Und ich bedanke mich bei jeder Gelegenheit, das möchte ich heute auch machen, beim Gesundheitspersonal für die Leistungen der letzten 1,5 Jahre. Und natürlich macht es Sinn, hier gezielt auszubilden. Das bemüht man sich auch. Bei der technischen Ausstattung hat man ein bisschen Spielraum. Da hat man sicher Geräte auch zugekauft, beziehungsweise man kann ein bisschen zaubern, man kann Betten in Aufwachräumen umfunktionieren zu Intensivbetten, man kann Narkosegeräte zum Beatmen verwenden, also da gibt es mehr Spielraum als beim ausgebildeten Personal und spezialisierten Personal.
Was hat denn diese Pandemie mit den Ärzten gemacht aus Ihrer Sicht? Wir haben gerade im letzten Winter erheblichen Stress und Arbeitsbelastung auf den Intensivstationen erlebt und auch Hilferufe teilweise aus Intensivstationen. Was hat denn diese Pandemie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen gemacht?
Also einige Kollegen sind sehr belastet und ich bewundere sie sehr dafür, wenn man in so einem Corona-Bereich eingesetzt ist, auf einer Intensivstation eingesetzt ist und unter einem maximalen Druck und auch unter der potenziellen Gefahr, sich selber mit einer tödlichen Krankheit anzustecken, gearbeitet hat, dann ist das bewundernswert. Ich bin aber überzeugt davon, dass die das mit einem großen Engagement weitermachen, weil es für die meisten von uns eine Berufung ist, kranken Menschen zu helfen und Krankheiten zu verhindern.
Was ich nicht verstehe ist, Sie haben es selbst gesagt, der Engpassfaktor ist das Personal. Ja. Wir alle kennen aber die Aufnahmetests für Medizinuniversitäten, wo Tausende sich bewerben, das Medizinstudium machen wollen und nur 10% eine Chance haben, das zu kommen. Ja. Gibt's da viel zu wenige Ausbildungsplätze in Österreich?
Naja, die Schwierigkeit beim Medizinstudium ist nicht die Zahl der Studierenden, da haben wir eigentlich relativ viel, auch im internationalen Vergleich, sondern dass die Absolventen des Studiums nicht in Österreich bleiben. Circa 40% der Absolventen des Medizinstudiums gehen ins Ausland und da müsste man die Rahmenbedingungen in Österreich so verbessern, dass es hier schöner und besser ist als in Deutschland oder der Schweiz und dass die Absolventen in Österreich bleiben oder die Ausländischen zu uns kommen. Und das ist noch nicht ganz gelungen.
Woran hakt das da? Ist das die Bezahlung? Es gibt seit Ewigkeiten die Diskussion, wie lang die Dienste sein sollen. Woran hakt das da?
Naja, es ist wahrscheinlich eine Kombination. Es ist die Qualität der Ausbildung im Ausland teilweise besser. Teilweise kann man sich aussuchen, welches Fach man nachher macht. Das ist bei uns restriktiver gehandhabt. Es ist sicherlich auch die Bezahlung und die Rahmenbedingungen. Und die Wertschätzung. Also ganz wichtig ist die Wertschätzung, dass man vom System entsprechend wertgeschätzt wird. Und ich habe erlebt, dass Dänemark zum Beispiel mit Tourismusmanagern und Bürgermeistern Messen bespielt hat, wo sie Werbung gemacht haben, bei Jungabsolventen dorthin zu kommen und dort als Ärztinnen und Ärzte zu arbeiten. Das hat es bis jetzt bei uns nicht gegeben, sondern eher so, dass sei froh, dass du bei uns eine Stelle bekommst.
Also auch da wäre
das hat sich
gewandelt.
Ja. Also das ist schnell anders geworden. In meiner Zeit mussten wir noch betteln um eine Stelle und mittlerweile können sich die Kollegen das aussuchen, die das Studium beendet haben. Und da haben manche noch nicht reagiert darauf.
Also die haben noch das Bild im Kopf von früher, dass Ärztinnen dann Taxifahrer, Taxifahrerin wurden etc. etc. Ich würde gerne noch auf einen heiklen Bereich kommen. Sie haben gesprochen darüber, was hat die Pandemie gemacht mit Ärztinnen und Ärzten. Es gibt eine schwierige moralische Diskussion, nämlich was passiert, wenn Ungeimpfte ins Spital kommen. Wenn sie also an Corona erkranken, dann Intensivbetreuung benötigen. Wären Sie da dafür, dass die einen Teil der Spitalskosten selber zahlen?
Nein, ich glaube, das führt zu einer Entsolidarisierung. Ich glaube, man kann sie anders behandeln bei den Kosten für die Tests.
Das haben wir aber schon besprochen.
Aber wenn jemand erkrankt ist, gehört er entsprechend versorgt und gut versorgt.
Weil es sonst auch für übergewichtige Raucher, Raucherinnen etc. Schwierig werden würde.
Nein, das wäre unsolidarisch und ich bin sehr für ein solidarisches Gesundheitssystem. Es gibt verschiedene Ursachen für Krankheiten und ich meine, auch bei jemandem, der übergewichtig ist, dem jetzt einen Vorwurf zu machen, wenn er die Kraft nicht hat, abzunehmen, ist ungerecht. Also manche tun sich leichter und andere tun sich schwerer und das ist auch nicht fair, wenn man sagt, du hast halt zu wenig Kraft geerbt, um hier dich zu überwinden. Also nein, wir behandeln alle Menschen gleich, unabhängig davon, ob sie selber dazu beigetragen haben, zu erkranken oder nicht.
ein Plädoyer für ein solidarisches Gesundheitssystem. Alle werden weiter behandelt. Allerdings auch ein Plädoyer an die Solidarität bei den noch Ungeimpften.
Mhm. Unbedingt. Also die Impfung ist sicher, die Impfung wirkt und derzeit ist sie der einzige Weg aus der Pandemie und ich kann an alle Menschen appellieren, lassen Sie sich impfen und wenn Sie Sorgen, Fragen, Ängste haben, fragen Sie den Arzt Ihres Vertrauens.
Wir bedanken uns bei unserem heutigen Gast, Ärztekammerpräsident Schekeresch. Dankeschön.
Danke für die liebe Einladung.
Das war ein Daily Podcast, spezial mit dem Ärztekammerchef Thomas Sekeresch. Die Fragen haben Richard Grasl vom Kurier, Eva Linsinger vom Profil und Klaus Herrmann von der Krone gestellt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir melden uns wieder am Montagnachmittag mit einem neuen Daily Podcast. Bis dahin noch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Elias Nadmesnik, over and out.